Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
Und auf der anderen Seite habe ich selber irgendwo so dieses Feuer wieder für mich entdeckt, eine Sache ein bisschen größer machen zu wollen, was so in Spanien in dem Umfeld nicht gegeben gewesen wäre. Und so sind wir letztendlich auf einer Standortsuche gewesen und haben wirklich die Deutschlandkarte mal irgendwo aufgeklappt. Wir sind dann wirklich über das Meer, weil wir in Spanien auch direkt am Meer eben halt gelebt haben, sind wir wirklich irgendwo hier an der Küste irgendwo gelandet, haben uns verschiedene Sachen hier angesehen und sind dann eben halt auch durch eine Investorengruppe aus Rostock, die sich bei uns zwischenzeitlich schon beteiligt hat, hier in Rostock gewesen. Und mir persönlich hat das vom ersten Tage an eigentlich sehr, sehr gut gefallen.
Von Spaniens Mittelmeerküste einmal direkt an die Ostsee. Oliver Görlich zog mit seiner Familie zurück nach Deutschland und suchte sich für seinen beruflichen Neustart bewusst Rostock aus. In der Hansestadt fand der Unternehmer offenbar beste Bedingungen vor, um seinen Online-Handel aufzubauen. Unter dem Label Foodfans vertreibt der gebürtige Bielefelder erlesene Weine, Gewürzmischungen und Snacks. Ein echter Feinschmecker, der Gaumenfreuden aus aller Welt in die deutsche Küche bringt. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 86. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und bei mir zu Gast war diesmal Oliver Görlich von Foodfans. Der gelernte Kaufmann ist seit mehr als 30 Jahren weltweit als Händler von Unterhaltungselektronik unterwegs. Nach seinem Umzug nach Spanien entdeckte er seine Leidenschaft für den Weinanbau und Handel und versuchte diese auf dem europäischen und chinesischen Markt zu vertreiben. Aus diesem Business heraus entstand schließlich die Idee für Foodfans, einem Online-Handel für Delikatessen und Geschenkideen. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Oliver von seinem bewegenden Leben als Kaufmann und Unternehmer, seiner Liebe zu gutem Essen und Trinken und seiner Vision für Foodfans. Wie dieser Machertyp die Startup-Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern wahrnimmt und welche Tipps er für Gründer hat, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 86. Gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wellenrauschen Podcast. Heute mit Oliver Görlich, Gründer und CEO von Foodfans und noch vielen, einigen anderen Startups und Unternehmen aus Rostock. Und wir wollen heute ein bisschen über die Startup-Landschaft sprechen, über das Gründen an sich. Und erstmal hallo, Olli, schön, dass es geklappt hat. Lieber Olli oder Oliver, wie ist das?
Beides gut. Hallo Olli und schönen Dank für die Einladung.
Es geht mir auch mal genauso. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt. Du hast dich einfach mal bei mir gemeldet, gesagt, gar nicht, du willst hier im Wellenrauschen-Podcast zu Gast sein, sondern einfach auch ein Stück weit die Startup-Landschaft und vielleicht auch spannende Unternehmen einfach mal in MV kennenlernen, weil so lange seid ihr, bist du noch gar nicht in Rostock, richtig?
Ja, das ist komplett richtig. Wir sind seit Ende letzten Jahres sind wir erst in Rostock und das heißt rund ein halbes Jahr und damit auch zurück in Deutschland, weil ich mit meiner Familie die letzten 15 Jahre in Spanien gelebt habe und für das Projekt Foodfans sind wir nach Deutschland und damit auch nach Rostock zurückgekehrt.
Ja, nun kommt natürlich, drängt sich sofort die Frage auf, Rostock, klar, ist auch zumindest am Meer, ist auch schön hier, also ich denke, das ist auch im Vergleich zu anderen Städten auch eine hohe Lebensqualität, aber Spanien, wie war das? Ich meine, du hast ja dann einen Großteil deines Lebens und vor allem deine Kinder sind da groß geworden, du hast erzählt, dein Sohn ist gleich unten geblieben mit, ich denke mal, es ist schon ein anderes Leben, oder?
Das auf jeden Fall, also die Entscheidung damals nach Spanien gegangen zu sein, die hing mit Sonne, Strand und Meer natürlich irgendwo stark zusammen. Es ist ein ganz anderer Lifestyle, aber es war durch die Entwicklung letztendlich, durch das Geschäftliche, die Notwendigkeit gegeben, gewisse Sachen hier vor Ort umsetzen zu wollen, zu müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich selber irgendwo so dieses Feuer wieder für mich entdeckt, eine Sache ein bisschen größer machen zu wollen, was so in Spanien in dem Umfeld nicht gegeben gewesen wäre. Und so sind wir letztendlich auf einer Standortsuche gewesen und haben wirklich die Deutschlandkarte mal irgendwo aufgeklappt und haben gesagt, Mensch, wo kann man irgendwo hingehen? Und wir sind dann wirklich über das Meer, weil wir in Spanien auch direkt am Meer eben halt gelebt haben, sind wir wirklich irgendwo hier an der Küste irgendwo gelandet und hatten zunächst Gespräche geführt, eher Richtung Anklam-Greifswald die Ecke und waren dann eben halt in MV auch zu Besuch. Haben uns verschiedene Sachen hier angesehen und sind dann eben halt auch durch eine Investorengruppe aus Rostock, die sich bei uns zwischenzeitlich schon beteiligt hat, hier in Rostock gewesen. Und mir persönlich hat das vom ersten Tage an eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und es war zu dem Zeitpunkt aber noch die Idee eigentlich da Richtung Anklam-Greifswald eigentlich irgendwo zu gehen. Und am Ende war es dann irgendwo so, dass man natürlich irgendwo auch diskutiert hat intern, was macht man und wo geht die Reise hin, und eine Privatimmobilie zu finden war eben halt auch nicht einfach. Und irgendwann war dann eben halt der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, warum geht man nicht direkt irgendwo nach Rostock, weil wir hier natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir zu tun hatten, mehr und mehr im Gespräch waren und sich dort auch, etwas aufgebaut hat. Und so war es dann eigentlich am Ende naheliegend und schnell, dass wir in Rostock gelandet sind.
Es geht natürlich auch dann oftmals, klar, es gibt die weichen Standortfaktoren, also sprich die Umgebung, klar, Thema Wohnen, Thema Küste, aber auf der anderen Seite auch Netzwerk und Arbeitskräfte oder beziehungsweise Ansprechpartner, mit denen man dann auch unmittelbar zu tun hat. Wir haben den großen Hafen hier, also das sind vielleicht alles so Dinge. Du bist, soweit ich dich jetzt in der Kürze der Zeit kennengelernt habe, du bist ein richtiger Weltenbummler, ne? Also was heißt Weltenbummler? Jetzt 18 Jahre da in Spanien, aber du bist dienstlich, beruflich schon sehr weit rumgekommen. Vielleicht kannst du mal unseren Hörern so einen kleinen Einblick geben. Ich finde das immer beeindruckend, wenn ich so Leute treffe, die sagen, ach, ich habe schon in China gearbeitet, ich habe für die ganz Großen, die können wir hier ruhig nennen, für Mediamarkt, für Saturn gearbeitet und war da Einkäufer, beziehungsweise habe für die Consumer Electronic besorgt. Erzähl mal, das ist ein ziemlich großer Lebensabschnitt in deinem Leben, oder?
Ja, der Abschnitt ist ganz konkret über 30 Jahre gewesen. Anfänglich im elterlichen Betrieb, wo ich in die Branche letztendlich reingerutscht bin. Seit über 30 Jahren auch immer in der Selbstständigkeit. Und so hat es sich ergeben, dass ich wirklich viel unterwegs gewesen bin bei den Kunden, die wir nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit hatten. Amerikas, Nordamerika, Lateinamerika, Mittlerer Osten bis runter Südafrika und auch nach Asien rein. Das sind alles Länder, die wir bespielt haben. Kunden sah, die von großen Handelsketten über Importeure, Großhändler bis zu Fachhändlern, die wir dann über die Distribution dann bedient haben. Und so hat es Zeitabschnitte gegeben, wo ich in einer Woche in 3, 4, 5 Ländern war, wirklich nur den Koffer quasi zu Hause gewechselt habe und mitunter auch wach geworden bin, wo man erstmal guckt, Mensch, wo bist du jetzt eigentlich, in welchem Hotel? Bist du irgendwo noch in Italien oder schon irgendwo in Hongkong? Und und das hat mich eben halt nach Asien auch geführt, was die Lieferantenseite dann anbelangt, und bin mitunter bis zu 6-mal im Jahr in Asien gewesen und habe dort auch viele Jahre ein eigenes Büro in Hongkong gehabt, so dass ich dann eben halt vor Ort auch gewesen bin, um Produkte zu entwickeln, die Lieferanten zu treffen, und wir haben viel über Hongkong gesteuert. Und in Summe sind das so viele Reisen gewesen über die Jahre. Das erste Mal bin ich in China gewesen 1989. Und dann bis heute, und in Summe waren es über 2 Jahre.
Ja, aber da sieht es dann bestimmt nicht mehr heute so aus, wenn du heute da hinkommst, nicht nur in Hongkong, aber auch sonst in China, wie damals 89, ne?
Das hat sich extrem verändert. Ich bin heute auch noch mit den Lieferanten hier und da natürlich in Kontakt. Da sind Freundschaften auch entstanden, und durch Corona hat sich nochmal viel verändert. Aber wenn man so von Ende der 80er Jahre über die 90er Jahre, Taiwan war damals auch noch ein großes Thema. Es wurde viel im Bereich Consumer Electronics oder das Zubehör, was ich gemacht habe, in Taiwan produziert. Da sind die Produktionen dann in den speziellen 90er Jahren sind verlagert worden von Taiwan nach China. Und ja, ich habe das wirklich erlebt, wie dort die Produktionen im Küstenbereich aufgebaut worden sind, wo dann von dem Küstenbereich die Produktionen sich ins Landesinnere verlagert haben und wie die Arbeitsplatzverhältnisse sich auch ja, verändert haben, ne, bis hin zu heute, ne, dass, wenn man will, ja, die Produktionen auch sehr umweltbewusst sein können, mit einer, ja, viel härteren Durchschlagskraft, das dann auch umgesetzt wird, als man das vielleicht in Europa irgendwo hätte. Mhm. Da wären, ja, vielleicht irgendwelche Dörfer einfach in China irgendwo versetzt und die Leute einfach mal umgesiedelt. Aber so kann es dann eben halt auch sein, dass in China dann, ja, einfach gewisse Arbeitsprozesse von heute auf morgen verboten werden. Und das wird dann eben halt einfach gemacht. Und da hat sich enorm viel getan, ja.
Ja, Wahnsinn. Also es ist natürlich ein anderes Tempo dort, ne, als im alten Europa, wenn man so will. Und das hat natürlich auch Gründe, dass das mitunter natürlich auch schneller umgesetzt und genehmigt wird. Aber manchmal kriegt man da Angst und Bange, wenn man hier in Europa sitzt und sieht, wie schnell so eine zum Beispiel Auto-E-Fabrik hochgezogen wird an 5, 6 verschiedenen Standorten in China. Habe ich vorhin erst geguckt, innerhalb von 2 Jahren da größer als jede Tesla-Fabrik hochgezogen werden. Und ohne mit der Wimper zu zucken. Ja.
Man kann es eigentlich nur so beantworten, dass die Medaille 2 Seiten hat. Und da, wo Licht ist, ist eben halt auch Schatten. Und es hat gewisse, ja, Vorteile, sicherlich auch Nachteile. Das ist immer so die Betrachtungsweise. Also ich kann mich zurückerinnern, das muss die 90er Jahre gewesen sein. Da waren wir in Shanghai. Und da war dann ja auch der Schnellzug und der war ja anfangs irgendwo, ja, mit deutscher Technologie dann eben halt auch umgesetzt, geplant. Und ja, heute bauen die eben halt ihre, ja, eigenen Züge, die ja besser sind, ob das Flugzeuge oder Raketen sind. Also gerade Verkehr hat sich natürlich dort sehr, sehr viel irgendwo getan. Und
da ist sie lernen auch sehr schnell dann, ne?
Sie lernen sehr schnell. Wobei man fairerweise sagen muss, sie werden eben halt auch, ja, immer besser mit eigenen Sachen. Das ist anfangs natürlich viel kopiert worden. Von meinen eigenen Produkten, ja, weiß ich nicht, wie viele es an Kopien gegeben hat immer wieder, was einen natürlich stark geärgert hat. In Shenzhen, wenn man rüberfährt nach China, da ist so ein Markt und da werden alle möglichen Kopien dann irgendwo angeboten. Und da sagt mir mal jemand, Mensch, wenn deine Produkte es hierhin geschafft haben, dann hast du wirklich ein tolles Produkt gehabt. Und in der Tat habe ich da wirklich auch Produkte von mir, ja, gefunden, war natürlich total schockiert. Aber ja, man kann es eben halt als Außenstehender, ja, nicht regulieren. China tickt da anders, wie auch hier in Europa zum Beispiel, die Türkei, auch dort sind Plagiate eben halt rechtlich einfach, ja, anders gehandhabt.
Ja.
Und ja, das
du
ist.
Du kannst es auch durch den freien Markt und durch Amazon einfach nicht, du kannst es versuchen, aber es ist ja in der Masse einfach unsteuerbar.
Das ist so, aber wie gesagt, es ist dann eben halt bei denen auch viel passiert, dass die ihre, ja, eigenen Produktentwicklungen gebracht haben, dass die eigene Marken aufgebaut haben und die haben natürlich auch viel gelernt von europäischen und speziell amerikanischen Marken und das haben die sehr, sehr gut gemacht und deswegen sind die natürlich, ja, immer schneller, größer geworden. Das hat ja vorher in Korea auch stattgefunden. Samsung und LG sind beides Konzerne, die maßgeblich vor, ja, noch nicht so langer Zeit letztendlich für andere nur eine Werkbank gewesen sind. Und irgendwann haben die gesagt, wir machen es auch mal selber. Wir stellen unsere eigene Marke in den Vordergrund und sind, ja, enorm groß geworden und haben es geschafft. Und das machen eben halt chinesische Konzerne heute auch.
Also haben wir jetzt ein bisschen über diesen ganzen Consumer Electronics, vor allem den asiatischen Markt gesprochen. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Übergang zu Foodfans finden wollen, gab es bei dir dann in Spanien oder bei dir und deiner Frau irgendwann den Gedanken, was anderes machen zu wollen? Wie kam das oder kam das jetzt erst? Und vor allen Dingen natürlich Spanien und die Liebe zum Wein, da scheint mir ja auch eine Verbindung zu sein.
Naja, man hat ja das Angenehme dann irgendwo, ja,
mit dem Nützlichen verbunden.
Ja. Der Punkt war wirklich in der Tat, dass ich gesagt habe, Mensch, wie kann das gut gehen, wenn ich meine Produkte teilweise mit eigenen Werkzeugen, die wir, ja, entwickelt und gebaut haben, mit entsprechenden Kosten. Also das heißt, das muss ich auch amortisieren und letztendlich erstmal wieder alles einspielen. Das heißt, es ist ein Druck, da eine gewisse Menge auch verkaufen zu müssen mit gewissen Renditen. Und auf der anderen Seite die Chinesen, die, ja, eben halt auch eigene Produkte irgendwo bringen und dann aber nicht mit dem klassischen mehrstufigen Handelskonzept, so wie ich es traditionell gefahren habe. Wir haben produziert, wir haben an einen Importeur verkauft, der hat dann an einen Großhändler verkauft, der hat dann vielleicht an irgendwelche Handelsketten verkauft, und da sind also viele dazwischen gewesen, die irgendwo am Ende mitverdient haben. Und auf der anderen Seite ein Chinese, der ja über Amazon, eBay, andere Marktplätze direkt an den Endverbraucher verkauft. Mitunter ohne die Einfuhrumsatzsteuer abzuführen, was dann nochmal 19% Preisdifferenz irgendwo ausmacht. Und das ist natürlich irgendwo eine Verzerrung. Und ich habe in den Gesprächen ja immer wieder irgendwo ja festgestellt, dass sich die Laune und der Spaß eigentlich verändert hat. Früher war es so, ist man zum Kunden gekommen und hat gesagt, komm, schick mal irgendwo 2-3 Container, und dann ein paar Jahre später war das alles viel mehr datengetrieben. Dann gab es dann Auswertungen, dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt noch 7,5 Container irgendwo kaufen. So, und heute ist es aber so, dass eigentlich der Kunde und gerade die großen Handelsketten, die dann im stationären Bereich Probleme haben, weil das Personal, die hohen Mieten, die ganzen Kosten natürlich irgendwo da sind, die eingespielt werden müssen, die sich alle irgendwo ja viele Jahre und lange schwer getan haben, mit dem Online-Vertriebskanal irgendwo klarzukommen. Mediamarkt Saturn in meinem Bereich haben es selbst durch Zukäufe nicht geschafft, irgendwo das Geschäft wirklich in den Griff zu kriegen. Also bis heute ist das noch nicht perfektioniert. Und die Gespräche waren eben halt ja zunehmend schwerfälliger, weil die eigentlich nur noch erzählt haben, was irgendwo nicht mehr funktioniert, und das waren nur noch Probleme, und das hat natürlich irgendwo ja wenig Spaß gemacht, und ja, das ist auch nicht so meine Mentalität, und das habe ich dann irgendwo ja viele Jahre dann einfach irgendwo mal so weitergemacht, weil es lief dann eben halt, und man kannte sich dann ja auch, und aber das war so dieser Spaßfaktor, der war eben halt nicht mehr da. Und da habe ich immer schon irgendwo gesagt, Mensch, da muss man irgendwo mal gucken, dass man was macht, wo man selber sich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, wiederfindet, und vielleicht auch ein anderes Vertriebskonzept dahinter steht. So, und ich bin natürlich vertrieblich da mehr oldschool gewesen und habe mit Händlern irgendwo zu tun gehabt, und da hat man sich wirklich irgendwo getroffen und miteinander telefoniert und ausgetauscht, oder mit dem letzten Kunden, so hieß es dann immer, ja, geht's abends noch von Tresen, und online ist das natürlich anders, da hat man gar keinen Austausch letztendlich mit dem Kunden, der bestellt oder eben halt auch nicht. Und da habe ich eigentlich vor diesem anonymen Verkaufen relativ lange irgendwo einen Bogen drum gemacht. Und ich bin dann aber, und das war so die Schlüsselsituation, in China wirklich unterwegs gewesen und habe dort realisiert, dass die Weine aus dem Gebiet, wo wir in Spanien da sind, das ist Rumia. Die Weinexperten sagen, das sind mittlerweile die besseren Bordeaux-Weine, weil die Trauben, die Rebsorten sind also ja, ein Stück weit vergleichbar, ähnlich. Die Bodenverhältnisse genauso, aber ich habe mehr Sonne in Spanien.
Wo ist das ungefähr?
Rumia ist, wenn man die Landkarte ja oben von Barcelona über Valencia runterkommt und dann bei Alicante landet und dann quasi so einen Schlenker dann ins Landesinnere reinmacht Richtung Murcia, da ist das Gebiet Rumia, da sind noch Jegla und Buja, das sind zwei andere kleinere Gebiete. Auf jeden Fall ist Rumia für die Rotweine eben halt speziell bekannt, und die habe ich in China auf meinen Reisen so nicht finden können. Und da ist dann irgendwann mal die Idee entstanden, Mensch, kann man das nicht irgendwo umdrehen? Wir kaufen jetzt nicht mehr in China, sondern wir verkaufen jetzt den Chinesen im Wein.
Die sollen auch mal was von uns kaufen.
Richtig, ja, genau. So, und dann habe ich mich da so ein bisschen mal schlau gemacht, der Weinkonsum in China. Der ist natürlich auch stark in den letzten Jahren irgendwo gestiegen, und so habe ich dann eben halt erkannt, dass dort eine Chance eben halt da ist, eine Weine, weil so ein Wein aus Rumia, einen spanischen Wein, können die Chinesen natürlich auch nicht kopieren, oder das ist dann eben halt nach wie vor ein spanischer Wein. Und dann habe ich eine Messe gefunden, die war in Tokio, in Japan dann eigentlich. Und ich sagte, Mensch, da wird ja auch irgendwo sicherlich Wein getrunken, und habe mir da so die Marktzahlen dann mal angesehen. Und habe dann meiner Frau gesagt, ich wollte einen Messestand buchen in Tokio, um Weine da zu verkaufen. Und die hat mich erstmal irgendwo für verrückt erklärt, und wie ich da jetzt so kommen würde. Und habe ich das mal kurz erklärt und wollte eigentlich nur wissen, ob sie mit will. Und sie ist da gar nicht erst so richtig irgendwo drauf eingegangen und sagt, ja Mensch, dann fliegen wir mal rüber und gucken. Im schlimmsten Fall haben wir mal eine Woche Tokio irgendwo gemacht, und wenn was rumkommt, auch gut. Und das war ja alles nur Spaß und Hobby in dem Moment. Und dann habe ich mit den Winzern gesprochen in Rumia, ob die schon in Japan eben halt verkaufen würden. ob man uns die Vertriebsrechte vielleicht geben wollte und wir würden die Messe machen. Und da habe ich dann gemerkt in den Gesprächen, das war unheimlich schwerfällig und langatmig. Also da habe ich mich überhaupt nicht irgendwo wiedergefunden. Weil im Bereich Consumer Electronics, da ist ein ganz anderer Drive, da ständig neue Technologien, Anschlüsse, also da musst du schnell reagieren und dabei sein. Da habe ich gesagt, wenn wir da was machen wollen im Bereich Wein, dann eine eigene Marke. Naja, und das, als ich meiner Frau das erzählte, sagt sie, oh, bist jetzt verrückt, wolltest du eigene Weine produzieren? Dann sage ich, ja, warum denn nicht? Und das haben wir dann wirklich getan. Also wir haben dann, wir haben dann den ersten Wein in Romia einfach mal, ja, spaßeshalber irgendwo produziert. Und damit ging dann quasi alles los, ja.
Und dann habe das aufgebaut, aber das ist schon ein paar Jahre her jetzt, ja? Also wenn du es jetzt mal so einordnest?
Oder? Naja, das war 2020. Da haben wir den ersten Wein dann eben halt abgefüllt, war ja für uns auch alles Neuland. Also sind ja auch viele Sachen irgendwo bei Lebensmitteln dann irgendwo mehr zu beachten. Und ja, wir haben dann natürlich irgendwo die Idee gehabt, in China irgendwo zu verkaufen. Aber wenn man dann als Deutscher letztendlich irgendwo ein Produkt hat, was man vielleicht auch in Deutschland verkaufen kann, dann ist das natürlich ja irgendwo sehr charmant. Und was mir fehlte, war so der Ansatz, warum so die Kunden, mit denen ich eigentlich zu tun gehabt habe, so eine Edeka oder Rewe, also der Lebensmitteleinzelhandel.
Warum dort nicht nochmal versuchen?
Ja. Warum die jetzt bei mir einen Wein kaufen sollten, das konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und online, ja, wie gesagt, das war nach wie vor nicht so meine Welt. Und also auf Amazon mit eigenem Shop irgendwo verkaufen. So, und bin dann im Grunde über einen Zufall Richtung Network Marketing mit jemandem in Kontakt gekommen, die im Kosmetikbereich ja eben halt die Vertretung gemacht haben. Und da habe ich mich mit ja sehr intensiv auseinandergesetzt und habe erkannt, dass so dieser Vertrieb, wo Partys, wie man es von Tupperware, Thermomix ja irgendwo kennt, ideal ist eigentlich, um die Weine ja kennenzulernen, weil viele Kunden stehen im Supermarkt jetzt irgendwo oder auch beim Händler und dann gucken die sich die Flaschen an und sagen, ja, sieht schön aus oder eben halt auch nicht und kaufen dann aber ohne letztendlich zu wissen, mag ich das überhaupt? Mhm. Und da haben wir natürlich über Network Marketing eigentlich einen idealen Ansatz, weil der die Party dann veranstaltet, zu den Weinen erklären kann und der Kunde lernt dann erstmal die Produkte kennen und ja, kann sich dann eben halt entscheiden, ob er kauft oder auch nicht. Das haben wir alles vorbereitet gehabt und wollten dann im Grunde auch damit starten und sind dann aber von Corona ja total überrascht worden.
Ausgebremst dann wieder.
Total, ja. Weil die ganzen Kickoff-Meetings, die wir für Deutschland geplant hatten, wir hatten also 5 Kickoff-Meetings geplant an unterschiedlichen Stellen und damit wären wir dann gestartet. War alles verboten, ging nicht, wir konnten nicht reisen, wir waren in Spanien Corona-seitig noch viel schlimmer eingesperrt, als wie das hier in Deutschland irgendwo war. Und ja, das war für uns dann aber auch letztendlich an der Stelle nicht das Riesenproblem, weil es war ja irgendwo noch ein Hobby. Und dann haben wir gesagt, okay, wir waren sowieso dann eingesperrt und ja, waren durch Corona behindert. Und wir gesagt, dann produzieren wir noch ein paar andere Weine. Und so ist dann das Sortiment ja dann eben halt auch gewachsen und größer geworden. Und irgendwann haben wir dann natürlich auch gesagt, Corona war immer noch da. Jetzt wollen wir mal irgendwo auch mit dem Verkaufen anfangen. Und Network Marketing war dann eben halt nach wie vor nicht möglich, nicht erlaubt. Dann haben wir gesagt, wie kann man das eine tun, ohne das andere irgendwo zu lassen? Und kann man vielleicht doch mal über Amazon, das war dann naheliegend, vielleicht irgendwo mal die Fühler so ein bisschen
ausstrecken. Man muss ja erstmal anfangen, ne?
Ja. Richtig. So, und da habe ich mich dann ja letztendlich wirklich in diese Online-Welt vertriebsseitig dann irgendwo ja, reingedacht, reingearbeitet. Aber ja, selber da viel dazu gelernt. Und wir sind dann letztendlich ja über Umwege natürlich auch zum eigenen Online-Shop gekommen und sind in dieser Phase immer wieder angesprochen worden, weil wir dann auch mit anderen Lieferanten zu tun hatten, ne, ob das Gewürze waren, Flor de Sal, ne, Spirituosen.
Also es kam also, dann es kam auf den Wein aufbauend immer mehr dazu. Dann.
Naja.
Man ist im Kontakt und dann hat man
richtig,
den. Und,
richtig,
ja, so Aromen habt ihr auch jetzt, aber da kommen wir jetzt noch zu. Also es wurde dann immer mehr.
Irgendwie. Es wurde wirklich immer mehr. Mhm. Und dann haben wir ja irgendwann eben halt immer oder wir haben immer wieder die Anfragen bekommen von Lieferanten, könnt ihr nicht auch unsere Produkte irgendwo verkaufen? Das haben wir eigentlich abgelehnt, weil das konzeptionell eben halt nicht so vorgesehen war. Wir hatten dann unsere eigene Marke Und haben dann aber ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt, Mensch, da ist ein Bedarf irgendwo da und da kann man was machen. Aber wenn man es dann macht, dann eben halt auch richtig. Mhm. Und das war dann auch so parallel schon so die Entwicklung, die wir natürlich jetzt hier so mit MV dann auch hatten, ne, wo wir dann auch ja mit den Personen hier im Austausch waren. Und da waren ja einige, ja, sag mal, wirklich intelligente Marketingleute auch dabei. Und mit denen haben wir dann ja wirklich Brainstorming gemacht. Nicht vergessen, wo ich mit meiner Frau da bei denen da auf dem Sofa gesessen habe. Und das war also wirklich ja Seelenstrip in höchster Verendung. Aber wir haben eben halt ja verschiedene Sachen herausgearbeitet, wo dann Foodfans raus letztendlich entstanden ist.
Das heißt, die Marke ist dann hier dank auch mit Unterstützung einer Agentur dann auch so ein bisschen hier in MV mit entstanden, ja?
Ja. Da muss man ganz klar sagen, das ist hier ja alles in MV entwickelt worden. Und das haben wir ja auch nicht mit der Brechstange gemacht. Das ist ein Prozess über einige Wochen, Monate gewesen, wo wir dran gearbeitet haben. Erstmal der Austausch, will man es überhaupt irgendwo machen? Dann die Entscheidung getroffen, ja, wir wollen, wie setzen wir es jetzt um und was brauchen wir alles? Und da ist natürlich ja viel irgendwo passiert, was man als Idee hatte, dann auch ein Stück weit wieder überworfen oder nochmal konzeptionell verfeinert hat, bis dann das Ganze irgendwo ja, rund geworden ist und es gab auch ja noch keinen Namen dazu. Also es wurde erstmal an dem Konzept als solches irgendwo gearbeitet und dazu natürlich, ja, das Kind musste auch einen Namen haben, ist das auch entwickelt worden und dazu dann eben halt natürlich der Online-Shop, den wir entwickelt haben. Und im Zuge dessen haben wir dann auch komplett neue ERP-Systeme eingeführt, automatisierte Logistikprozesse aufgebaut. Also das war, ja, ganz viel, was da passiert
viel,
ist.
Viel, viel Arbeit eben im Marketing, aber eben auch im Bereich dahinter, IT und was alles da mit zugehört. Erzähl mal, ja, Foodfans, was verbirgt sich dahinter? Also wir haben natürlich heute schon über Genuss gesprochen. Die Weine sind das eine, aber es kam eine Menge dazu. Die Gewürze, die Aromen, die Frühstücksaufstriche. Also schon eine breite Produktpalette, die ihr da jetzt aufgebaut habt. Was ist so die Philosophie, das Konzept hinter Foodfans?
Also kurz und zusammengefasst kann man sagen, es sind Lebensmittel, es sind Getränke und auch Non-Food-Produkte, Accessoires im Bereich Küche, Tisch und Grillen. Und dann immer Produkte, wo wir sagen, mit dem Anspruch, dass die einen Wow-Effekt haben. Also Der Kunde, der bei uns auf die Seite kommt, der soll einfach Neues entdecken.
Also das sind keine Produkte, im besten Fall, ich meine gut, wenn sie dann bei Edeka, der Wein ist auch gut, aber die man vielleicht noch nicht kennt, also es soll nur eine Art Entdeckungsreise sein, ja?
Auf jeden Fall, weil wir uns jetzt nicht irgendwo sehen, über Foodfans Produkte in Konkurrenz zu etablierten Handelsketten irgendwo ja, vermarkten zu wollen, wo wir den Cent dann nochmal irgendwo günstiger sind, sondern wir haben einfach den Anspruch, neue Produkte, innovative Produkte, auch Marken dem Kunden zu präsentieren, zu erklären. Wir sind ja auch an der Stelle nicht so ein normaler Online-Shop, der einfach nur so 2-3 Sätze und 2 Bilder vielleicht reinstellt und dann bestell mal oder lass es sein, sondern wir gehen also mit unseren Partnern, mit den Lieferanten, gehen wir in die Tiefe und versuchen wirklich die Story, die Alleinstellungsmerkmale zu dem jeweiligen Produkt dann eben halt rüberzubringen. Bei Weinen ist das natürlich ein Stück weit irgendwo schwieriger, weil da kann man auch nicht sagen, das ist der beste Wein, auch wenn der so und so viele Punkte vielleicht mal von irgendeinem bekommen hat. Ja, vor allem die Frage ist, was will man schmecken? Was habe ich für einen Geschmack? Der eine sagt, ich habe einen lieblichen Wein, was ich gerne irgendwo trinke und ja, der nächste irgendwo trocken. Ja. Die würden sich nie auf den besten Wein irgendwo einigen können. Und das muss man dann irgendwo herausfinden. Wir machen ja auch Online-Tastings, wo wir dann die Kunden so ein bisschen ja mitnehmen und erstmal fragen, was kennt ihr schon, was habt ihr schon getrunken, was mögt ihr gerne und die meisten kann man dann sagen, die trinken eher dann die trockenen Weine, aber dann geht das natürlich schon irgendwo los mit Weißwein, Rotwein, Roséwein mittendrin und das ist ja unheimlich vielschichtig und deswegen ist das Produkt Wein eben halt auch so interessant, weil es so viele Möglichkeiten gibt und am Ende des Tages sagen wir immer unseren Kunden, es muss euch irgendwo schmecken. Und man kann jetzt auch nicht sagen, der Wein, der jetzt preiswerter ist, ist ja letztendlich irgendwo der schlechtere Wein, und Wein, der teurer ist, ist irgendwo mehr, dadurch irgendwo besser. Wir haben selber ein Weingut in Spanien von unserer Zeit, wo wir ja ein Wein über Jahre hinweg irgendwo getrunken haben. Der kostet, wenn man den so im Laden kauft, um das auch mal so ein bisschen einordnen zu können, kostet so eine Flasche dann in Richtung 12 Euro. Und wirklich ein super Wein. Und von diesem Weingut gibt es dann so eine Limited Edition, wo die Flasche dann 28 Euro kostet. Mhm. Und meine Frau war so nett und hatte mir über die Bodega bei uns am Ort, die auch nur 3 Flaschen zugeteilt bekommen hat, eine Flasche organisiert. Naja, und die haben wir dann auch nicht einfach so getrunken, sondern haben gesagt, komm, dann, wenn mal irgendwo ein Anlass ist, dann machen wir sie auf. Und dann ja, kam auch irgendwann mal der Tag, dass wir die Flasche geöffnet haben. Und wir waren total enttäuscht. Und wir haben uns wirklich angeguckt und haben gesagt, ja, also da ist der andere, aber ja, viel besser. Also das heißt, also der eine Wein, der also doppelt so teuer ist als der andere, haben wir beide so empfunden, war eben halt nicht der bessere Wein.
Ja, ja, aber so unterschiedlich ist das. Erzähl mal vielleicht noch einen Satz zu den Gewürzen, die ihr da habt. Das ist, glaube ich, auch, was heißt ungewöhnlich, das machen ja jetzt viele, ja, wenn man immer so viel im Fernsehen auch davon sieht. Aber ich glaube, da geht auch der Trend hin, einfach, ob zum Grillen oder generell zu Gerichten, verschiedene Gewürze parat zu haben, die auch ein bisschen was rüberkommt.
Es gibt ganz klar den Trend, dass zu Hause mehr und mehr gekocht wird. Dass experimentiert wird, dass man ausprobieren möchte. Da gibt es ja auch verschiedene Angebote, die letztendlich diese Nachfrage dann bedienen. Und über die Gewürzmischung kann man natürlich sehr viel schon mal machen, wo so eine gewisse Linie vorgegeben ist, wenn ich mich nicht mit auskenne. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir auf den Gewürzen Etiketten drauf haben, wo wir Empfehlungen aussprechen. Und zwar Symbole, da ist dann irgendwo ein Schwein oder ein Rind oder ein Lamm oder ein Fisch oder Gemüse, Käse, was auch immer, ist dort abgebildet. Und der Kunde weiß schon mal, aha, das ist eine Gewürzmischung, die für das eine oder andere irgendwo passen kann. Wobei das ja nicht ausschließt, das auch für andere Sachen eben halt zu nutzen. Muss immer schmecken, das ist das Wichtigste. Das sind alles nur Empfehlungen. Und diese Gewürzmischung haben wir entwickelt. Und die Herangehensweise war eigentlich, dass ich durch meine vielen Reisen viele Küchen eben halt kennengelernt habe und habe aus der Erinnerung heraus, oder weil man es selber auch schon gekocht hat und ich immer schon, weil ich auch selber gerne koche, aus den ganzen Gewürzmischungen mir das so eben halt, oder aus Mono-Gewürzen muss man eigentlich eher sagen, mir meine eigene Gewürzmischung irgendwo nachgebaut habe. Mhm. Und das habe ich dann letztendlich in Gewürzmischungen irgendwo verpackt und reingebracht. Also wir waren da wirklich
experimentell.
Meine Frau und ich, wir waren in der Gewürzfabrik im Labor. Und wir haben das dann ausprobiert und haben gesagt, so davon noch ein bisschen und hiervon noch ein bisschen. Und die Gewürze bei uns kommen aus Spanien. Also wir produzieren dort mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was uns auch schon vielfach bestätigt worden ist. Besser auch als viele andere bekannte Marken, die man ja so auch mittlerweile hier in Deutschland kennt. Aber das muss jeder selber ausprobieren, was wir eben halt machen. Wir verzichten darauf, diese Füllstoffe zu verwenden. Füllstoffe ist Zucker, preiswerte Steinsalz oder eben halt auch Senfmehl. Das bringt viel Gewicht in das Gewürz irgendwo rein, aber die Aromen, die fehlen dann halt. Und darauf verzichten wir und deswegen können wir wirklich behaupten, also wir haben da eine sehr hohe Qualität. Naja, auf jeden Fall waren wir dann in der Produktion und bei den Spaniern, okay, Paella ist natürlich ein Riesenthema und die haben ja auch andere Paella-Gewürzmischungen schon gemacht und wollten uns in eine Gewürzmischung von denen letztendlich irgendwo so reinbringen, wo ich mich aber überhaupt nicht so wiedergefunden habe. Und das waren dann schon irgendwo dann auch Diskussionen, wo wir gesagt haben, wir brauchen noch ein bisschen mehr hier und davon und bis das alles passte. Und so haben wir diese ganzen Gewürze kreiert, bis wir gesagt haben, okay, so passt es. Das war auch ein Prozess über mehrere Monate. Das ist also nicht jetzt innerhalb von ein paar Tagen mal gerade so passiert.
Also da steckt richtig viel Liebe und
auf jeden Fall.
Arbeit und Experimentieren drin. Und es ist nicht nur einfach, ich kaufe jetzt ein Gewürz irgendwo in Spanien und mache mein Etikett drauf, sondern da ihr habt eure eigenen Einkäufer also wo ihr einkauft, die Gewürze und dann auch selber zusammenmischt und dann eine Rezeptur habt, wo ihr dann drauf kommt.
Und Familie und Freunde, die mussten auch alle herhalten, ja, weil wir die also wirklich ja dann auch ausprobiert haben. Wir haben also damit gekocht. Und ja, immer, wenn wir letztendlich aus dem ja, Freundeskreis dann positives Feedback irgendwo bekommen haben und man sagt, Mensch, schmeckt, und dann kann man das eben halt auch anderen irgendwo präsentieren und so sind wirklich viele Sachen entstanden. Auch die Weine, die im Sortiment sind, ja, sind also stark ja, vom Freundeskreis irgendwo mit beeinflusst worden. Also wir haben dann gemeinsame Tastings gemacht, Blindverkostung. Und wenn dann von 10 Leuten, die am Tisch gesessen haben, 8, 9 gesagt haben, Mensch, das ist ein super Wein, dann konnte man dann schon mal irgendwo sagen, Mensch, der kann irgendwo funktionieren. Und dann mussten die eine Einschätzung geben, was der Preis dann irgendwo kosten darf. Und so sind dann Weine wirklich ins Sortiment dann auch gekommen. Und wenn da irgendwo 5 Leute am Tisch dann gesessen haben, der Wein schmeckt nicht, da wussten wir sofort, den können wir irgendwo streichen, da wären wir nicht glücklich mit, weil ja wahrscheinlich zu viele den Wein dann irgendwo nicht mögen werden, ja.
Dann erzähl noch mal bitte, ja, Online-Foodmarkt, das ist, könnte ich mir vorstellen, einfach ein schwieriges Feld. Es ist auch noch mal ein komplett anderes Feld als stationärer Einzelhandel. Wie schwer fällt es euch sozusagen, wie du ja im Vorgespräch gesagt hast oder vorhin gesagt hast, bei Null, wir haben völlig bei Null angefangen, das aus dem Boden zu stampfen und dann da auch, wie man immer so schön sagt, zu skalieren und dann einfach auch gewisse Mengen abzusetzen. Natürlich auch mit viel Marketing braucht's da viel Unterstützung, aber ihr seid dabei, du bist optimistisch. Wir haben auch vorhin gesprochen, sagst, ich bin hier keiner, der hier jammert und sagt, also trotz aller Unwägbarkeiten, dass die Leute vielleicht zurzeit etwas zurückhaltend sind in ihrem Kaufverhalten. Also ja, wie schwierig ist das, sowas aufzubauen?
Also wir verkaufen ja aktuell zunächst einmal in Deutschland, weil wir speziell beim Alkohol Einschränkungen haben. In Europa sind bei den Spirituosen die Alkoholsteuern unterschiedlich. Das wird in jedem Land dann eben halt unterschiedlich erhoben. Deswegen dürfen wir jetzt gar nicht zum Beispiel unsere Spirituosen mal gerade irgendwo nach Holland oder ja, Österreich irgendwo verkaufen. Das geht gar nicht. Wir beschränken uns also zunächst mal auf Deutschland und das ist natürlich irgendwo ein toller Markt. Also wir haben hier die ja, glückliche Situation, dass viele, viele Menschen in Deutschland leben, die sich eben halt ja gutes Essen, Genuss eben halt auch erlauben können und wollen, die da Spaß und Freude dran haben, für sich oder eben halt auch als Geschenk. Und das ist ja, ja, ich sag mal, schon mal eine dankbare Zielgruppe. Und die funktioniert natürlich irgendwo langfristig nur dann, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt oder auch von mir aus innovativ, weil es dann eben halt neu ist, zu einem angemessenen Preis irgendwo anbietet. Und das ist, glaube ich, das, was wir irgendwo tun. Und der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, eben halt auch mit kleinen Mengen die Produkte einfach mal ja ausprobieren zu können. Mhm. Und wenn ihn die Produkte dann eben halt überzeugt haben, dann kommt der Kunde natürlich wieder und bestellt irgendwo auch nach. Im Bereich der Händler, mit denen wir jetzt ab dem 3. Quartal, so ist es geplant, starten wollen, ist es ein Stück weit irgendwo ähnlich. Da muss natürlich jetzt ein Einkäufer überzeugt werden. Und wenn wir dort mit dem 10., 20. Produkt irgendwo um die Ecke kommen, was er letztendlich irgendwo schon im Laden hat und seinen Kunden nichts Neues irgendwo anbieten kann, dann fehlt natürlich irgendwo der Ansatz, warum der jetzt bei uns irgendwo einkaufen sollte.
Also es geht nach wie vor und erst recht im Foodsektor darum, wenn wir jetzt einen Edeka nehmen oder sonst den, sich abzuheben und irgendwie denen auch was Neues zu bieten, oder?
Im Allgemeinen, so habe ich es irgendwann mal gelernt, verkaufen heißt dem Kunden Vorteile aufzuzeigen. Wenn der Einkäufer, der den Job hat, Ware einkaufen zu müssen und der hat ja nicht nur die Aufgabe zu disponieren, sprich also die gelisteten Produkte immer irgendwo nachzubestellen, sondern der hat ja auch die Aufgabe, seinen Kunden letztendlich Neues zu präsentieren. So, deswegen diskutieren wir da auch mit dem Einkäufer auf Augenhöhe. Also wir müssen da nicht als Bittsteller herkommen, dass der jetzt bei uns irgendwo was ja einkaufen soll, sondern wir präsentieren etwas und er kann sich hoffentlich dafür natürlich auch entscheiden, dann diese Produkte mit ins Sortiment zu nehmen. So, und da sitzen wir letztendlich auch in einem Boot und wir haben Produkte, die eben halt für den Handel ja interessant sind. Und, das ist das eine Produkte für den einen Händler, das kann beim anderen dann schon wieder anders sein, weil wir da eben halt auch relativ breit mittlerweile irgendwo dann dran gehen. Und am Ende des Tages muss das Angebot, was wir haben, überzeugend sein. So, und das ist natürlich am ehesten Boden, wenn man ein ja, neues Produkt hat oder eine Neuartigkeit in irgendeiner Art und Weise. Den Preis sehe ich da eigentlich irgendwo weniger, weil dass man mit einem Produkt irgendwo ein Euro jetzt irgendwo günstiger ist, das mag in einer Aktion vielleicht mal irgendwo funktionieren, ja. Wenn man darüber dann einen Kunden dann irgendwo gewinnt und der dann dauerhaft irgendwo die Produkte später nachkauft, dann ist das natürlich auch schön. Aber das ist dann mehr ein aktionsgetriebenes Geschäft und da sprechen wir dann nicht über das Listungsgeschäft, was mit stabilen Preisen natürlich auch nur funktionieren kann.
Dann vielleicht eine letzte Frage nochmal zum Thema Foodvents, dann können wir nochmal kurz über Thema Gründungswerft sprechen. Wo wollt ihr damit noch hin? Natürlich weiter wachsen. Ist es auch dann doch nochmal Ziel, mit den Weinen vielleicht auf den asiatischen Markt dann zu gehen, also das so ein bisschen dann mit rüberzunehmen oder einfach dann auch zu sagen, wir wollen weiter auch in den europäischen Markt wachsen mit unseren Angeboten. Was habt ihr da so vor? Oder also ich glaube, das ist erstmal ein guter Einstieg auf den deutschen Markt, sich zu etablieren, oder?
Also wir müssen jetzt natürlich erstmal so gewisse Hausaufgaben hier in Deutschland irgendwo erledigen. Wenn das dann ja letztendlich funktioniert, kann man das übertragen auf andere Länder. Technisch gesehen von der Software, die wir einsetzen, sind wir jetzt in der Lage, morgen ein Lager in Rom oder Mailand für den italienischen Markt irgendwo zu eröffnen. Und wir würden dann eben halt über einen Foodfans Online-Shop in Italien, würden wir dann nur aus diesem Lager eben mal halt die Kunden auch direkt irgendwo bedienen können. Also das wäre theoretisch irgendwo möglich. Aber wir wollen erstmal ja noch ein bisschen eben halt unser Geschäft natürlich jetzt hier irgendwo verstärken und aufbauen, erstmal in Deutschland. Und da können wir natürlich auch in die Breite gehen. Also bei den Weinen und wenn wir jetzt mal bei Spanien irgendwo bleiben, sind wir aktuell dabei, in Madrid ein Lager zu eröffnen, wo wir von Winzern aus ganz Spanien die Weine konsolidieren werden. Das heißt, die Winzer liefern eine kleinere Menge. In der Regel ist es sonst so, dass aufgrund der Frachtpreise eigentlich immer nur eine volle Palette von Spanien nach Deutschland irgendwo kommen kann. Ansonsten wird der Wein einfach zu teuer. Speziell, wenn es auch günstigere Weine sind, wo die Frachtkosten dann ja einfach über den Stückpreis dann irgendwo umgelegt werden. Und dort haben wir jetzt das Lager im Aufbau, wo unsere Winzer aus Spanien dann eben halt reinliefern. Und immer wenn die Paletten oder der LKW dann gefüllt ist, dann geht das hoch in unser deutsches Lager. Und darüber werden wir ja Richtung 300 Weine wahrscheinlich relativ zügig jetzt allein aus Spanien zusätzlich im Sortiment haben. Wenn das dann aufgebaut ist und funktioniert, dann werden wir nach Italien und Frankreich gehen. Das sind die anderen beiden starken Weinländer hier in Europa. Aus Südafrika, Australien, Kalifornien, da wollen wir aktuell noch nicht selber importieren, sondern suchen dort einige ausgefallene Produkte, die eben halt sich schon in Europa irgendwo befinden. Und das sind letztendlich natürlich alles Ansätze, wo wir in Deutschland irgendwo skalieren können. Auf der anderen Seite haben wir quasi täglich neue Produkte im Onboarding. Das heißt, mit Geschäftspartnern entweder, dass wir auf die zugehen und wir die Produkte wirklich sourcen und Ausschau halten nach spannenden, aufregenden Sachen, die zu uns irgendwo passen. Und desto bekannter wir werden, kommen natürlich auch die Lieferanten dann irgendwo auf uns zu. Das ist auch schon losgegangen, dass wir also angesprochen werden. Und so wächst das Sortiment natürlich in Breite und Tiefe. Und es sind dann natürlich auch Produkte, die wir identifiziert haben, die speziell dann auch im Ausland oder auch in China produziert werden können. Korkenzieher, Flaschenöffner, Schürzen, Topflappen und. Also speziell im Non-Food-Bereich, die wir dann auch selber produzieren wollen unter eigenen Marken. Und erste Sachen sind auch schon in Vorbereitung. Und dann werden wir dort auch in dem Bereich natürlich irgendwo skalieren. Und dazu parallel eben halt mit einigen, nicht mit allen, ausgewählten Produkten und Sortimenten im Fachhandelsbereich die B2B-Schiene.
Ja. Wenn jetzt jemand vielleicht noch eine schlaue Idee hat im Food-Bereich und da auf dich zukommt, ihr seid da noch offen, wenn es was Innovatives ist oder was es vielleicht noch nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt, dann seid ihr da auch offen.
Wir sind auf jeden Fall offen, einmal das fertige Produkt eben halt bei uns ins Sortiment dann aufzunehmen, wenn wir sagen, das passt. Das ist dann einmal das Endkundengeschäft, was wir über Foodfenster immer selber steuern können oder auch mit angebundenen Marktplätzen wie Amazon, Kaufland etc. Dann natürlich auch das Handelsgeschäft, wo wir den Fachhändlern letztendlich die Produkte irgendwo präsentieren können. Mhm. Auch die Gastronomie oder Bars, Restaurants sind dort natürlich ein interessantes Thema. Wenn wir jetzt die Weine aus Spanien irgendwo reinholen, das kann natürlich auch im Bereich Gastronomie ein Thema sein. Und das wollen wir eben halt auch angehen. Und wenn dann Produktideen irgendwo sein sollten, die wo jemand eine tolle Idee hat, aber er weiß nicht so richtig, wie kann ich es umsetzen und was brauche ich alles und wie funktioniert das überhaupt? Dafür sind wir natürlich irgendwo auch offen, weil wir mittlerweile im Bereich Lebensmittel, Getränke gewisse Sachen irgendwo entwickelt haben und ich auch in anderen Unternehmen tätig bin, noch wo auch solche Produkte entwickelt worden sind und die jetzt auf den Markt kommen werden und das können wir in unterschiedlichsten Konstellationen dann irgendwo mit solchen Foundern, Startups angehen. Ja.
Dann haben wir eine schöne Überleitung, also erstmal gesagt, von Spanien nach Rostock, zurück nach Europa und in die Welt im besten Fall. Also ganz toll, was du und ihr da mit deiner Frau und überhaupt in den letzten Jahren, Monaten und Jahren aufgebaut hat. Man muss dazu sagen, Foodfans gibt's ja noch nicht mal ein Jahr, ne? Also ich glaube, im August 22 habt ihr angemeldet, ne?
Nee. Jetzt muss ich überlegen, die Marke, die haben wir Ende letzten Jahres haben wir die angemeldet.
Ja, also ist alles und dann frisch.
Ja, die ist.
Genau, dann lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal ein Stück weit über die Gründungswerf. Wir sind ja auch ein Podcast von und für Gründer in Mecklenburg-Vorpommern. Du hast dich da auch jetzt ein Stück weit, ich hätte mal gesagt, engagieren lassen. Also wurdest eben auch angesprochen, hast gesagt, okay, ich komme da mal vorbei, ich halte auch mal einen Pitch oder nehme auch mal an einer Netzwerkveranstaltung der Gründungswerf teil. Vielleicht mal, das ist nicht dein erstes Unternehmen, was du gründest, muss man gleich dazu sagen. Foodfans, du hast einige andere Startups-Unternehmen schon gegründet gehabt, beziehungsweise hast auch noch vielleicht möglicherweise andere in der Pipeline. Aber mal so allgemein gefragt, wie hast du jetzt die Gründungsszene in MV inklusive der Inkubatoren, die es da so gibt, der Kapitalgeber, die es da gibt, jetzt so kennengelernt? Vielleicht kannst du da so ein bisschen als ehemaliger Außenstehender, der jetzt sozusagen nach MV gekommen ist, was zu sagen.
Also grundsätzlich auf jeden Fall erstmal alles sehr, sehr positiv. Deswegen, weil die Menschen, die ich irgendwo kennengelernt habe, offen sind für die verschiedensten Gedankenansätze und es ist irgendwo zu spüren, dass etwas aufgebaut werden soll. Also die Menschen, wo ich jetzt mit im Austausch war, haben wir irgendwo mir letztendlich vermitteln können, dass man etwas will wirklich. So, und das ist, denke ich mal, bei den anderen Bundesländern ein Stück weit irgendwo ähnlich. Das letzte Mal, wo ich wirklich so mit der Start-up-Szene irgendwo mal zu tun hatte, das war in Bayern, das liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Mittlerweile hat sich das natürlich so mit den ganzen Startups irgendwo im Großen und Ganzen natürlich weiterentwickelt. Mit der Gründungswerf sind wir auch in Kontakt gekommen und so ein Netzwerk ist natürlich immer irgendwo toll, weil man sich irgendwo austauschen kann und in einer Gemeinschaft Ideen eben halt immer einfacher umgesetzt werden können. Der eine hat irgendwo da seine Expertise und der andere woanders und man kann sich irgendwo helfen. Und dadurch, dass wir natürlich auch neu in MV sind, also neu im Sinne von privat mit der Familie irgendwo angekommen sind, ist es natürlich da auch schön, einfach mal andere Menschen irgendwo hier kennenzulernen. Und so sind wir eben halt bei der Gründungswerft eben halt gelandet und dort jetzt auch Mitglied geworden.
Ja, mit auch ein Stück weit aktiv und vielleicht nochmal ein Sidekick zum Thema Finanzierung. Wir hatten ja hier auch Frank Melz von Lacœur mit im Podcast zu Gast gesagt und er sagt, der Unterschied zu anderen Bundesländern, es fehlt noch so ein bisschen das schnelle Geld, ne? Also Investoren, die auch mal Kapital zur Verfügung stellen können, so eben wie in Hamburg oder in Berlin, die eben über das nötige, ich hätte bald gesagt, Kleingeld verfügen, um da auch mal in Startups zu investieren. Man merkt langsam, es entsteht was. Es kommen schon so ein paar Baltic Incubate und wie sie alle heißen jetzt dazu. Hast du da schon Berührungspunkte mit gehabt und wie schätzt du das ein?
Baltic Incubate ist ja bei uns selber inzwischen investiert. Mhm. Also von dort aus, ja, haben wir da, was die Kapitalseite anbelangt, ja, schon mal eine Vernetzung. Auch mit Lacœur als Agentur. Und haben gegenwärtig eine Finanzierungsrunde, ja, in der Umsetzung, wo mündliche Zusagen gegeben worden sind aus involvierten oder von involvierten Parteien aus MV auch. Also wenn das alles jetzt so, ja, wie vereinbart irgendwo umgesetzt wird, haben wir dort die nächste Finanzierungsrunde dann auch gemacht. Und ja, das hat alles sehr gut irgendwo funktioniert. Wohl aber auch natürlich in Ticketgrößen, die, ja, sagen wir, vielleicht überschaubar irgendwo sind. Also nicht jetzt im Millionenbereich angesiedelt. Und da fehlt mir so ein bisschen die Einschätzung, weil ich die Gespräche gar nicht geführt habe, ob wir jetzt hier auch hätten 3, 4, 5 Millionen beispielsweise in nur MV raisen können. Ich habe aber dort mit einigen Leuten schon, ja, einen Austausch auch gehabt, der eher aber in die Richtung geht, nicht von, ja, einigen wenigen Personen oder Institutionen Geld zu bekommen, sondern mehr die Menschen aus MV insgesamt irgendwo abzuholen. Okay. Und das ist ein aktueller Austausch, den wir dort noch haben, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein Crowdfunding in MV, für und mit MV sehr wohl irgendwo geben kann.
Okay, spannend.
Und das würde ich so sehen, dass man die Menschen letztendlich auf, ja, sag mal, die Reise, die wir selber haben, dann letztendlich irgendwo mitnimmt. Das können relativ kleine Beträge sein, wo man jetzt nicht über viele tausend Euro irgendwo nachdenkt, sondern vielleicht Beträge irgendwo ab 100 Euro, wo man sagt, Mensch, da investiere ich jetzt irgendwo in ein Unternehmen, was hier, ja, in MV irgendwo ansässig ist, was vielleicht auch ein Stück irgendwo greifbar ist, und ja, wo ich letztendlich auch Ansprechpartner irgendwo mal habe, die ich vielleicht sogar irgendwo, ja, persönlich mal treffen kann. Thema Roadshow im Vorfeld oder dass eben halt natürlich auch Büros, Anlaufstellen da sind. So, und das ist eine Sache, die ich mir, ja, persönlich eigentlich irgendwo gut vorstellen kann. Es gibt auch andere Meinungen, die ich da schon in den Gesprächen irgendwo hatte, dass man, ja, zu wenig eine Verständnis dafür hätte, dass dieses Kapitalprodukt letztendlich dann irgendwo eine Wertanlage irgendwo im privaten Bereich funktionieren kann. Aber ich glaube, das muss man einfach irgendwo, ja, erklären. Und die Menschen, ja, haben oder verdienen ja auch ihr Geld. Und sind, glaube ich, schon irgendwo bereit, ja, auch Altersvorsorge ist dann an der Stelle mit Sicherheit irgendwo der falsche Ansatz, weil es ist ja Risikokapital, was in solche Unternehmen dann irgendwo fließt. Ja, ja. Aber die sagen, Mensch, ich mache da mal mit, so, und kann dann sagen, ich bin an einem solchen Unternehmen auch, ja, irgendwo beteiligt, investiert. Und da könnte ich mir jetzt, losgelöst von Foodfans, könnte ich mir da mehrere Geschäftsmodelle irgendwo vorstellen, wo man die Menschen sehr gut einbinden kann.
Ja. Okay, also eigentlich ein neues, was heißt neues, weil es ist ja insofern spannend, A, Crowdfunding, B, ein Invest von privater Hand eben in der Masse, aber dann eben auch regional verankert. Also sag ich will hier in der Region investieren. Ich möchte nicht in Bayern oder Nordrhein-Westfalen investieren, kann ich ja machen, kann auch an die Börse gehen und in irgendeinen Konzern mich da mit Aktien oder sonstigen Dingen beteiligen, sondern sagen wir mal hier vor Ort drin zu bleiben. Ja, und vielleicht auch mit, wie du sagst, mit einem kleineren Betrag. Wenn ich sage, ich habe jetzt nicht 100.000 oder 50.000 mal auf der Kante liegen, die ich investieren möchte oder kann, sondern dann eben auch mit kleineren Beträgen als Crowdfunding-Kampagne.
Absolut. Und da könnte man dann ja sogar im weitergehenden Schritt quasi wie einen Fonds aufsetzen, wo man mehrere Firmen mit ja, auch Co-Foundern, die man einbindet, ja, darunter letztendlich aufbaut. Wo dann auch eine Risikostreuung irgendwo da ist und alles aber Unternehmen, die letztendlich hier ihren Ursprung haben, die also in MV gegründet worden sind und ansässig sind und aber eben halt von Menschen aus MV finanziell unterstützt werden.
Ja. Oliver, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch noch ein paar wirklich innovative Sachen hier zum Abschluss herausgearbeitet und Ideen mal wieder von dir. Du bist so ein richtiger Machertyp, das habe ich schon gesagt. Und bin gespannt, was da noch so kommt, die nächsten Monate und Jahre, weil ich glaube, die Ideen gehen dir nicht so schnell aus. Es kommen immer wieder neue Sachen hinzu und ich wünsche auf jeden Fall erstmal für Foodfans viel Erfolg und für all die anderen Unternehmungen, die da noch so kommen werden möglicherweise. Und dass du hier auch in MV auch möglicherweise ein paar Dinge anschiebst und bewegst. Erstmal vielen Dank, dass du ja heute zu Gast warst.
Ja, auch dir, Olli, vielen Dank für den Austausch und wir hören uns gerne wieder.
Alles klar, bis dahin.
Der Podcast mit Oliver Görlich von Foodfans ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Und natürlich könnt ihr die Folge auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort gern auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.